diese Botschaft eigentlich sehr, sehr aufbauend. Ne? Sehr aufbauend. Dann haben wir die Rathayatra-Prozession selber gemacht. Da hat der, stell ich das mal vor, der City Manager, ich weiß jetzt nicht genau, was das Äquivalent hier wäre, ich nehme mal an Bürgermeister, eine tolle Ansprache gegeben und hat gesagt, genau wie in einer Girlande die vielen Blumen ein Zeichen oder die Schönheit der Girlande ausmachen, so tut auch in Südafrika die Vielfalt der Religion die Schönheit Südafrikas ausmachen. Aber wir sind ganz besonders dem Krishna-Bewusstsein zu Dank verpflichtet, weil es eine so frohe Botschaft hat, nämlich durch das Singen der heiligen Namen Gottes kann die ganze Welt vereinigt werden. Das war sehr schöne Ansprache. Und ja, wir wohnten natürlich in dem besten Hotel, gleich bei der Küste. Da waren immer Riesenwogen, das ist ja Surferparadies. Und Braj Mohan und ich haben da gebadet. Wir haben uns am Plivanje, ne? War sehr schön. Sehr schön. Und da haben wir noch verschiedene Dinge gemacht. Braj Mohan und ich wären fast von Löwen aufgefressen worden. Letzter Sekunde haben wir unseren Finger aus dem wieder ins Auto reingetan. Wir sind so unter wilde Löwen gefahren und haben Freundschaft mit afrikanischen Elefanten geschlossen. Die kamen so aus der Wildnis heraus, weißt du noch? Die kamen dann vorbei und wir haben uns dann gut mit denen gestellt und verschiedene freundschaftliche Gespräche geführt. Viele Vorträge haben wir, also wir haben nicht nur touristische Freuden genossen, wir haben auch viel gepredigt. Also das war hauptsächlich, könnt ihr euch ja vorstellen. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Am Anfang studierte dieser Brahmana namens Ajamil die vedischen Schriften. Er war der Inbegriff guten Charakters, guter Lebensführung und guter Eigenschaften. Fest verankert im Befolgen der vedischen Anweisung war er sehr sanft und höflich und verstand es, seinen Geist und seine Sinne zu beherrschen. Außerdem war er stets ehrlich. Er wusste die vedischen Mantras zu chanten und er war auch überaus rein. Ajamil erwies seinem spirituellen Meister, dem Feuergott, den Gästen und den älteren Mitgliedern seines Haushalts einen Respekt. Tatsächlich war er frei von falschem Geltungsbedürfnis. Er war aufrichtig, wohlwollend gegenüber allen Lebewesen und von gutem Benehmen. Er sprach niemals Unsinn und war auch auf niemanden neidisch. Erläuterung. Die Sendboten Yamarajas, die Yamadutas, erklären die wirkliche Bedeutung von Frömmigkeit und Unfrömmigkeit und veranschaulichen, wie ein Lebewesen in die materielle Welt verstrickt ist. Hinsichtlich der Geschichte von Ajamils Leben berichten die Yamadutas, dass dieser am Anfang ein belesener Gelehrter der vedischen Literatur gewesen war. Er war von gutem Benehmen, ordentlich und sauber, sowie sehr gütig zu jedermann. Tatsächlich besaß er alle guten Eigenschaften. Er war Worten genau wie ein vollkommener Brahmana. Von einem Brahmana wird erwartet, dass er vorbildlich fromm ist, allen regulierenden Prinzipien folgt und alle guten Vorzüge besitzt. Die Merkmale der Frömmigkeit werden in diesen Versen dargelegt. Srila Viraragava Acharya kommentiert, Dhritavrata bedeutet Drittam Vratam Strisanga Lahidyatmaka Brahmacharya Rupam. Mit anderen Worten, Acharya befolgte die Regeln und Vorschriften des Zölibats als vollkommener Brahmachari und war sehr sanftmütig, ehrlich, sauber und rein. Wie er trotz all dieser Vorzüge zu Fall kam und ihm deshalb Yamarajas Bestrafung drohte, wird in den folgenden Versen beschrieben. Hier fängt ein Drama an. Nämlich ein das Drama, wie ein Mensch, der wirklich alle guten Vorzüge hatte, vom spirituellen Weg abkam. Einfach, weil der Einfluss seiner Umgebung dermaßen zerrüttend auf sein Bewusstsein wirkte, dass in ihm plötzlich Dinge wach wurden, die in dieser Form jedenfalls schon längst überwunden waren. Sie waren praktisch nur noch als kleine Samen da, diese schlechten Eigenschaften, die aber dadurch, dass er in der Umgebung so eine, ich will mal nicht so ausdrücken, so ein, sagen wir mal, miese Kali-Yoga-Atmosphäre traf, da wurden die wieder wach. Ich möchte euch, weil ihr wahrscheinlich meine Vorlesung nicht glauben werdet, das jetzt direkt aus dem Bhagavatam vorlesen. Wie das möglich ist, dass also man in der schlechten Gemeinschaft und in den falschen Einflüssen ganz vom rechten Pfad abkommt. Es wird eigentlich schon im nächsten Vers beschrieben, also wir brauchen nicht das, wir werden einen Vers noch vorlesen. Eins ging dieser Brahmana, Ajamil, der Anordnung seines Vaters folgend in den Wald, um Früchte, Blumen und zwei Arten von Gras zu sammeln. Diese zwei Arten des Grases waren Samitgras und Kushagras. Wozu braucht man Samitgras und Kushagras? Ja, um Yajnas zu machen. Wolltest du sagen? Um Yajnas zu machen, braucht man diese beiden Grasgräser. Die werden benutzt einmal als, also die Kushagras wird als Grasmatte benutzt, aber sie wird auch ja für das heilige Feuer verwandt. Auch Früchte, Blumen und all das andere war eigentlich dazu bestimmt, um Yajnas zu machen. Ajamil war in der allerheiligsten aller Handlung begriffen. Er wollte die Bestandteile für ein Yajna zusammensammeln. Hört, was ihm geschah. Er kam richtig in eine Kali-Yuga-Situation rein. Auf dem Heimweg begegnete einem Shudra einen sehr lüsternen, viertklassigen Mann, der schaumlos eine Prostituierte umarmte und küsste. Gestern haben wir so eine Dame gesehen, die uns liebevoll zugewinkt hatte. Jai Gopal war dann, hat dann gelacht, weißt du noch? Das war das einzige Mal bei der Prozession, wo du gelacht hast, ist mir aufgefallen.
Nicht jetzt, um sie zu grüßen, sondern weil die Situation so komisch war. War wirklich sehr komisch, die Situation. Der Shudra lächelte, sank und vergnügte sich, als sei dies das rechte Benehmen. Sowohl der Shudra als auch die Prostituierte waren betrunken. Bargewartung geht jetzt wirklich ins Detail, schnallt euch an. Die Augen der Prostituierten verdrehten sich vor Berauschung und ihre Kleidung lockerte sich. Das war der Zustand, in dem Ajamil sie erblickte. Erläuterung. Während Ajamil den öffentlichen Weg entlang ging, auch sehr gut dargestellt, das war ein Weg, wo normale Menschen gingen. Das war jetzt also nicht irgendwo in das unanständige Viertel. Während Ajamil den öffentlichen Weg entlang ging, begegnete er einem viertklassigen Mann und einer Prostituierten, die hier anschaulich beschrieben werden. Stimmt. Sehr anschaulich, also man kann das richtig vor Augen sehen. Fälle von Betrunkenheit waren auch in anderen Zeitaltern manchmal zu sehen, wenngleich nicht sehr oft. Im gegenwärtigen Zeitalter des Kali jedoch kann man solche Sünde überall sehen. Gestern haben wir es gesehen. Denn überall auf der Welt sind die Menschen schamlos geworden. Vor langer, langer Zeit. Der alten Zeit. Als Ajamil die Szene mit dem betrunkenen Shudra und der Prostituierten sah, wurde er, der eigentlich ein vollkommener Brahmachari gewesen war, in Mitleidenschaft gezogen. Heutzutage ist solche Sünde an so vielen Orten zu sehen und deshalb müssen wir die Situation eines Brahmachari-Schülers, der solches Verhalten sieht, in Betracht ziehen. Also, jetzt müssen wir uns Gedanken machen über Brahmachari-Leben. Es ist sehr schwierig für einen solchen Brahmachari stetig zu bleiben, es sei denn, er folgt äußerst strikt den regulierenden Prinzipien. Nichtsdestotrotz kann man, wenn man Krishna-Bewusstsein sehr ernst nimmt, der durch Sünde verursachten Verlockung widerstehen. In unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein verbieten wir unzulässige Sexualität, Berauschung, Fleischessen und Glücksspiel. Im Kali-Yuga ist eine betrunkene, halbnackte Frau, die einen betrunkenen Mann umarmt, kein außergewöhnlicher Anblick. Besonders in den westlichen Ländern. Und sich beim Anblick solcher Dinge zu beherrschen, ist äußerst schwierig. Nichtsdestoweniger wird Krishna, wenn man durch die Gnade Krishnas an den regulierenden Prinzipien festhält und den Hare Krishna Mantra chantet, einen gewiss beschützen. Tatsächlich erklärt Krishna, dass sein Geweihter niemals vergehen wird. Kunteya pratijanahi name bhakta pranashyati. Aus diesem Grunde sollten alle Schüler, die Krishna-Bewusstsein praktizieren, gehorsam den regulierenden Prinzipien folgen und im Chant des heiligen Namens des Herrn verankert sein. Dann gibt es keinen Anlass zur Furcht. Andernfalls ist unsere Stellung sehr gefährlich, besonders im Kali-Yuga. Hare Krishna. Haribol. Liebe Devotees von Zürich. Liebe Devotees, die in Basel dabei waren. Ich habe gestern über diese Thematik nachgedacht. Und zwar hatten wir einen ganzen Tag, eine ganze Woche, eine ganz himmlische Woche gehabt. Wir waren dermaßen spirituell aufgetankt. Ihr habt es vielleicht gesehen, dass die Devotees, die im Japa-Retreat da waren, außergewöhnlich ekstatisch getanzt haben. Vielleicht ist euch das aufgefallen. Die waren so unglaublich. unglaublich inspiriert gestern. Hast du es gesehen, Prana Vallabha? Die haben einfach getanzt. Weil die hatten so eine tolle spirituelle Erfahrung gemacht, dass sie wirklich Krishna begegnet waren in ihrem Leben. Da waren nämlich Wunder geschehen auf dem Japa-Retreat. Ich war auch dabei und mir ist aufgefallen, wir sind nach Basel reingegangen und als ich dann von Udava zurück zum Auto geführt wurde, also ich wusste nicht, wo der war, und Udava war unser Pathfinder yesterday, da ist mir, habe ich natürlich viele Kinoplakate gesehen und andere Plakate, Werbung, Butter, Alpenhörnli, Werbung und alles Mögliche. Und als ich dann endlich im Auto saß, habe ich die Augen kurz zugemacht und all das, was ich gesehen habe, war plötzlich nochmal gegenwärtig. Ihr wisst, ich bin ja ein etwas sensibel ausgestatteter Mensch. Ich konnte wirklich die Eindrücke zählen. Da hatte ich das gesagt, da hatte ich das gesehen von dem Kali Yoga. Und da ist mir aufgefallen, dass mir das sonst gar nicht auffällt. Mir wurde klar, dass man sich automatisch als spiritueller Mensch in der heutigen Zeit so viele Dinge aussetzt, also so vielen Dingen, und das wird einem überhaupt nicht mehr bewusst, dass das ins Herz kommt, dass das da drin ist. Man ist einfach, ja, man hat die Sinne, man geht so unschuldig durch die Welt hindurch und sieht man plötzlich irgend so eine Gewaltszene und man reagiert gar nicht mehr darauf, weil wir so daran gewöhnt sind. Es gibt ja Käfer im Heroin, die werden nicht berauscht, weil die sind so gewöhnt an das Heroin, das ist überall drin bereits bei denen. Bei denen ist das normal. Wenn ein normaler Mensch, wenn jetzt Paramshreya nur eine kleine Dosis davon bekommt, das würde dich gleich umhauen, nicht, um es auf Norddeutsch auszudrücken. Aber wir sind so gewöhnt als Kali Yuga, das steckt uns dermaßen im System drin, Hare Krishna, dass wir das gar nicht mehr als etwas Besonderes zur Kenntnis nehmen. Und als wir also von dem Almhütli herunterkamen, ein bisschen Schweizerdeutsch hier angewöhnt, als wir von dem Almhütli herunterkamen, da war plötzlich, ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, was für eine Atmosphäre der normale Mensch so erlebt. Ich könnte mir vorstellen, Ananda Chaitanya, wenn du in deinen Computer gehst, programmier, wenn man da nicht vorsichtig ist, dass er gerade um die Ecke eine Webpage mit Butterwerbung oder mit verschiedenen, dann tun sie da halbnackte Menschen da rein, die für die Butter werben, nicht, und so weiter. Da man muss auch wahnsinnig vorsichtig sein. Das geht alles rein in das Bewusstsein. Ne? Madan Mohan lächelt über mein Beispiel, weil das natürlich wird für ganz andere Dinge auch noch geworben und nicht nur Butter. Das Harmloseste, was man sich vorstellen kann. Oder Fahrräder oder sowas. So, meine lieben Devotees, lass uns mal das in Betracht ziehen und nicht ignorieren. Wir sind einfach, ja, in einem Kali Yoga und das bringt eine bestimmte, sagen wir mal, Sache nach. Wir sind sehr oft sehr gestört. Wir sind sind sehr oft sehr gestört. Und man fragt sich, warum bin ich so leicht gestört und kann so leicht aus dem Lot gebracht werden und bin manchmal noch wie ein kleines Kind von 7 Jahren in meiner Reaktion auf Dinge, die nicht so geplant waren, wie ich das geplant hatte. Der Grund ist, wir sind einfach sehr den Kali-Yuga-Einflüssen ausgesetzt und das zerrüttet unmerklich unsere Position im spirituellen Leben. Es gibt jedoch etwas, was ich persönlich sehr, sehr hilfreich empfunden habe und worüber ich deswegen sprechen möchte mit euch heute. Wenn wir ins Herz die Persönlichkeit Gottes einladen und wir uns, wie Prabhupada sagt, so auf der Ebene eines sehr ernsten Devotis befinden, dann kann das Kali Yuga nicht so in uns eindringen. Was bedeutet denn, ein ernsthafter Devoti zu sein? Bedeutet das, dass man unglaublich gut seine Sinne kontrollieren kann? Bedeutet das, dass man unglaublich belesen ist? Bedeutet das vielleicht, ein ernsthafter Devoti zu sein, dass man zu allen mangelartig kommt, als Zeichen seiner Ernsthaftigkeit? Oder bei sich zu Hause einen mangelartig ausübt? Was bedeutet das denn eigentlich, ein ernsthafter Devoti zu sein? Sincere. Das ist sicherlich eine Frage, die viele Antworten zulässt. Ich möchte heute eine Antwort geben, eine Definition von Prabhupada. Dass man einfach ernsthaft bemüht ist, Krishna zufriedenzustellen. Bemüht ist. Das heißt, man gibt das, was das Beste ist. Wenn das Beste was Kleines ist, dann ist das Beste. Und was ein ernsthafter Devoti, wenn man eine kleine Bemühung macht, weil man so ausgerüstet ist, so viel kann man machen im Augenblick. Eine ernsthafte Devoti ist einfach jemand, der seine Situation nimmt und versucht, Krishna in den Mittelpunkt zu stellen und Krishnas Wünsche zu sehen. Und mit dieser sehr einfachen Formel kann man unglaublich tief ins spirituelle Leben kommen und unglaublich schnell Fortschritte machen. Dass man einfach bemüht ist, etwas Bewusstes für Krishna zu tun, ein Service für Krishna auszuüben. Nicht? Seht mal, es ist Krishna, der alles kontrolliert, der alles übersieht, der jede einzelne Bewegung unseres Lebens steuert. Wir können durch unser Leben gehen wie eine Marionette, das heißt jemand, der gesteuert wird von oben, aber davon nicht weiß. Damodar Babu hat hier eine sehr schöne Pantomime entwickelt, nämlich von einer Marionette, die gesteuert wird, aber nicht weiß, dass sie gesteuert wird. Die ist nicht sich darüber bewusst, dass jemand sie steuert. Zum Schluss dann wird sich die Marionette darüber bewusst und möchte ihr eigenes Leben dann führen und sich befreien von den Steuerungen. Aber in dem Fall ist das eine andere Analogie. Die Analogie, die ich hier geben möchte, ist, dass jeder und alles sich unter der Führung Krishnas befindet, aber die meisten von uns sich nicht und niemals darüber bewusst sind. Im Bhagavatam heißt es, Indra trägt meine Anweisung aus und so gibt es Regen. Vayu, der Luftgott, bläst Wind. Der Feuergott brennt und Yamaraj kommt als Tod, nur weil sie meine Anweisung ausführen. Bhaktivinoda Thakur hat einmal auf ein freudiges Lied darüber gesungen, wie Krishna tatsächlich alles, aber auch wirklich alles, lenkt und leitet. Er sang, du bist Sarveshvareshvara. Sarveshvareshvara. Sagt bitte mal. Sarveshvareshvara. Der Kontrollierer aller Kontrollierer. Durch deinen Wunsch findet die Schöpfung statt. Durch deinen Wunsch findet die Erhaltung statt. Und durch deinen Wunsch allein findet die Vernichtung statt. In Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung ist unser ganzes Leben inbegriffen. Krishna hat den höchsten Willen. Wenn er es will, dann bläst der Wind. Wenn er es will, gibt die Sonne ihr Licht und ihre Hitze. Wenn er es will, gibt Indra Regen. Wenn er es will, brennt der Feuergott. Wenn er es will, dann kommt Yamaraj als Tod. Wenn er es will, werden wir geboren. Wenn Krishna es will, werden wir erfolgreich. Wenn Krishna es will, werden wir nicht erfolgreich. Wenn Krishna es will, werden wir eingeweiht. Wenn Krishna es will, werden wir nicht eingeweiht. Wenn Krishna es will, gehen wir nach Südafrika. Wenn Krishna es nicht will, gehen wir nicht nach Südafrika. Ah, Krishnas Wille, nicht unsere Wille, ist das bewegende Faktor in unserem Leben. Und so wie ein Devotee das versteht, und dann kann der Devotee Zuflucht suchen bei Krishna. Dann ist er ein Devotee. Solange ein Devotee nur nach seinem Wunsch versucht, sein Leben zu führen, dann ist er noch auf der Anfangsstufe seines spirituellen Lebens, auch schon gut, aber es muss unbedingt weitergehen. Und das muss ein Devotee lernen. Die Upanishaden geben uns das Beispiel, geben uns eine Analogie, wie sehr wir von Krishnas Willen abhängig sind, indem sie uns vergleichen mit Teilen von Krishnas Körper. Genau wie ein Körperteil nicht unabhängig vom Körper handeln kann, so können auch wir nicht unabhängig handeln. Und sie geben das Beispiel, wie sich einmal Sie wollen also zeigen, die Upanishaden, was passiert, wenn man sich gegen dieses Prinzip, nämlich dass Krishna der Wille, der Herrscher über alles ist und der Lenker oder der Lenker allen Seins ist, was passiert, wenn man da in die Rebellion geht? Sie geben das Beispiel von dem Vrindavan Chandra, von den Händen, die rebellieren dagegen, dass der Magen zufriedengestellt wird. Die sagen, wir wollen nicht mehr den Magen zufriedenstellen. Die Hände fangen an, selber die Nahrung zu verdauen. Stell dir das nochmal vor. Die Pizza kommt dann hier so durch und versucht so zu essen. Ne? Natürlich werden die Hände nicht zufrieden auf diese Weise. Ihr habt das Beispiel oft gehört, deswegen möchte ich es nicht so ausdehnen. Die Hände haben vergessen, sie müssen den Ganzen dienen. Auf diese Weise können sie zufrieden werden. Ihr möchtet euch fragen, warum ich das erzähle. Habe ich das nicht schon tausendmal erzählt? Ja, das stimmt. Und ich werde es wahrscheinlich noch 10.000 Mal erzählen müssen. Denn es ist so ein einfaches, aber so sträflich übersehenes Prinzip im spirituellen Leben, dass wir Krishna zuerst zufriedenstellen müssen. Und erst über Krishnas Zufriedenstellung und durch Krishnas Zufriedenstellung glücklich werden können. Wenn wir nicht Krishna zufriedenstellen und Krishna nicht erkennen, also dann werden wir nicht zufrieden werden können. Krishna zufriedenzustellen ist auch der einzige Weg, um aus einer für uns brenzlichen Situation herauszukommen. Sehr oft sieht man es so, wenn die Votis in eine brenzliche Lebenssituation kommen, dann denken sie, jetzt müssen aber was geschehen, und dann nehmen sie die Dinge in die Hand und dann wird es noch brenzlicher und noch brenzlicher. Man muss sich Krishna dann hingeben. Ein gutes Beispiel hierfür wird uns im Mahabharata gegeben, als nämlich die fünf Pandavas und Draupadi in eine entsetzlich schwierige Situation geraten. Sie bekommen plötzlich 10.000 Gäste, die sie verfluchen werden, wenn sie die nicht mit einem ausreichenden Mahl zufriedenstellen. Draupadi, die fünf Pandavas und auch Königin Kunti bekochte, hatte magische Kochtöpfe von Suryadev erhalten, die so lange Nahrung produzierten, bis die Draupadi gegessen hatte. Dann konnten die Töpfe nichts mehr produzieren, bis zu dem Zeitpunkt, wo Draupadi aufs Neue hungrig war. Normalerweise geschieht das nach 6 Stunden im normalen Organismus. So, Durvasa Muni und seine 10.000 Schüler kamen genau, und zwar es hatte dieser Teufel Duryodhana also ausgedacht, kam zu dem Zeitpunkt an, wo Draupadi gerade gegessen hatte. Krishna war zu diesem Zeitpunkt in Dwaraka. Rukmini hatte liebevoll selber ein wunderschönes Plate hergerichtet, mit den erlesensten Speisen. Und Krishna war hungrig. Er setzte sich nieder, um zu essen. Just in diesem Augenblick schaute er plötzlich Rukmini an und sagte, Rukmini, ich kann jetzt nichts essen. Mein Devotee hat mich gerufen. Und sofort auf der Stelle verließ Krishna Dwaraka, um im Wald zu erscheinen, wo die Pandavas waren und in fürchterliche Bedrängnis waren. Wenn sie würden niemals Durvasa bekochen können mit seinen 10.000 Schülern. Die hatten nicht eine Vorratskammer, die hatten diese Töpfe. Die Töpfe stellten sie einfach hin, wenn Draupadi hungrig wurde, und wumm, waren die gefüllt, dann aßen sie. Bhima verlangte die erste Portion Nachschlag, kein Problem, der Topf war sofort voll. Bhima verlangte die zweite Portion Nachschlag, kein Problem. Töpfe verseuchten Bhima, selbst wenn er das 100. Mal Nachschlag verlangte. Die waren so potent, diese Töpfe. Und das waren gute Sachen, die da kamen. Lecker, schmackhaft, alles. Aber eben, Draupadi aß dann immer zum Schluss, bis alle gegessen hat. So, Krishna kam auf Draupadi zu und rief aus, Draupadi, ich bin wahnsinnig hungrig. Draupadi sagte, mein Herr, wir haben dich gerufen wegen einem Problem, das hat was mit Nahrung zu tun. Ja, Draupadi, ich kann jetzt keine Probleme hören, ich bin dermaßen hungrig. Schau, ob du nicht irgendetwas zu essen hast für mich. Es ist ein Notfall. Draupadi, wie willst du, ich, ich habe hier gerade gegessen und wir haben, Drupadi, erzähl mir nicht die Einzelheiten. Ich muss jetzt etwas essen. Drupadi. Sofort wurde ihre Liebe zu Krishna überwältigt, der alles andere, alle Sorgen und alle Nöte. Sie ging nochmal zu den Töpfen, vielleicht war da ja was drin noch geblieben. Und tatsächlich an einem Topf, dem Sabji-Topf, klebte ein Spinatblatt. Und sie nahm das auf den Teller und sagte, Krishna, das ist alles, was wir dir anbieten können, dir ist noch ein Glas Wasser. Krishna aß es, ohne sich das Problem anzuhören. Er wusste das natürlich, was das Problem war. Trank das Glas und sagte, Draupadi sagte, kann ich jetzt zu dir sprechen über das Problem? Krishna sagte, Draupadi, das war so ein reichhaltiges Mahl. Ich bin dermaßen müde jetzt, dass ich rasten muss. Und so legte sich Krishna zum Rasten hin. Krishna, Krishna, Krishna. Nach einiger kurzen Zeit waren Durvasha und seine 10.000 Schüler hat nochmal ein Bad genommen vor dem vermeintlichen Mahl und plötzlich fühlte sich Durvasha wahnsinnig voll. Ein Schüler sagte dann zu ihm beim Baden, Guru Maharaj, ich fühle mich wahnsinnig voll, ich kann nichts essen, was die Pandavas kochen. Alle anderen Yogis fühlten sich auch so voll. Und in diesem Augenblick erinnerte sich Durvasha an eine fürchterliche Szene in seinem Leben. Er hatte nämlich einmal ein Devoti offended, Ambarish Maharaj. Als er Ambarish Maharaj offendet hatte, hatte er es mit dem Sudarshan Chakra von Vishnu persönlich zu tun bekommen. Das Sudarshan Chakra war auf ihn niedergefahren und hatte ihn durchs ganze Universum gejagt, nur wegen diesem Vaishnava-Apparat. Durvasha erinnerte sich daran und dachte, oh mein Gott, jetzt sind wir gekommen zu den Pandavas, die richten wahrscheinlich ein Riesenmahl an und wir können für 10.000 und eine Person und wir können nicht ein Blatt davon essen. Das ist ein Riesenoffens. Durvasha gab den Befehl, alle zuhören. Seid ihr auch so voll? Total voll, sagten sie. Die schlimmste Vorstellung im Augenblick für uns wäre, etwas zu essen. Das wäre die schlimmste Vorstellung. Wir müssen jetzt fliehen, sagte Durvasha. Wir müssen absolut schnell, da ist keine Zeit, sich abzutrocknen. Er lief schon aus dem Fluss heraus. Furchten nach Schüler und sie rannten durch den Wald, um auf keinen Fall den Pandavas ein Offens gegen die zu machen und es nicht zu essen. Während Krishna in seiner Rast lächelte. Alles lief nach Plan. Yudhishthira ging irgendwann mal zum Fluss herunter, um sein unvermeidliches Ende entgegenzunehmen, nämlich den Fluch von Durvasha, dem er sagen musste, wir haben versucht, ein paar Beeren zu arrangieren, aber wir haben nichts arrangieren können. Ihr müsst wahrscheinlich hungrig weitergehen. Aber die Yogis waren nicht mehr da. Nur eine riesen nasse Spur, die durch den Wald verschwand, war noch zu sehen. Nichts weiter als das. Was war geschehen? Krishna war zufriedengestellt worden durch Draupadis ernsthafte Bhakti, die selbst in ihrer Notsituation, selbst in der Notsituation ihres Lebens, etwas tat, um Krishna zufriedenzustellen. Nämlich Sie ging zu den Töpfen unschuldig, mal sehen, ob ich was habe. Wenn Krishna hungrig ist, muss er was zu essen kriegen. Vielleicht ist was drin in den Töpfen noch. Diese Haltung hat Krishna zufriedengestellt. Diese Bhakti-Haltung, wodurch er denn das Problem löste. Dadurch, dass er ja das Vollgefühl in den Mägen der Yogis hervorbrachte. Und die waren sehr hungrig. Yogis sind meistens wahnsinnig hungrig, weil sie lange nichts essen. Und sie waren ja zum Mittagsball gekommen, zur Mittagszeit. Ich werde auch ganz hungrig, wenn ich das erzähle. Aber das ist nur ein Nebeneffekt. Der Haupteffekt ist, Krishna zufriedenstellen. Das ist die Formel für unser Leben. Zu versuchen, Krishna zufriedenzustellen. Was willst du heute machen, um Krishna zufriedenzustellen, Damodar? So, wie musst du dein Leben planen? Ja, jetzt kommt das Sonntagsfest, was könnte ich da machen, um Krishna zufriedenzustellen? Oder bei mir zu Hause, was könnte ich machen, um Krishna zufriedenzustellen? Seid kreativ in dieser Beantwortung dieser Frage. Was kann ich machen, um Krishna zufriedenzustellen? Um ihm Freude zu bereiten. Wir wissen schon, Krishna achtet auch auf unser Herz. Da muss Bhakti dabei sein. Das kann nicht so wurstig da präsentiert werden. Nicht? Man muss schon was machen, um Krishna zufriedenzustellen. Jai Gopal, was machst du eigentlich, um Krishna zufriedenzustellen? Diese Frage müssen wir uns stellen und kreativ beantworten. Ich bin mir sicher, dass jeder einzelne von euch schon was macht. Das ist nicht so, dass ihr nichts macht. Nicht? Aber das muss bewusst ausgeklügelt werden. Wie kann ich Krishna in meinem Leben zufriedenstellen? In meiner Situation, die ich jetzt habe. Es gibt ein gutes Beispiel. Das Beispiel des Chataka-Vogels. Der Chataka-Vogel hat das Gelübde auf sich genommen, nur Wasser zu trinken, was von der Wolke kommt, von der Regenwolke. Der geht dahin, der nimmt kein Wasser vom Boden auf. Der ist auch, ich habe mal gehört, die trinken das ganze Jahr nichts, bis die Regenwolke kommt. Ich hoffe, das war die richtige Information. Die haben eben diese Systematik in sich drin. Diese Sachen. Und da gab es einen Chataka-Vogel, der kam in der Sonne, der flatterte in der Sonne herum und suchte dann den Schatten eines Baumes auf. Ich komme in die Phase, wo ihr ungeduldig werdet, wie ich merke. Ich mache also ganz schnell zu Ende. Der kam also und setzte sich auf die, suchte dann Zuflucht vor den Sonnenstrahlen. Und zwar flog auf einen Baum herauf, auf den Ast eines Baumes. Aber da überkamen ihm Gefühle. Oh no. Ich suche Zuflucht bei einem Baum, der wiederum Grundwasser trinkt. Wisst ihr, was Grundwasser ist? Das ist so unterirdisch. Ne? Das kann ich nicht machen. Ich bin ein Wolkentyp. Ich bin ein Wolkenmensch, ein Wolkenvogel. Und er flog wieder weg, aber es war heiße Sonne und er flatterte wieder. Weiter, wurde schwindlig und kam auf einen Baum herauf. Und unter dem Baum gab es einen Jäger, der ihn einen Pfeil direkt unter die Achsel schoss. Der Chataka-Vogel fiel also in den Fluss hinein. Es war die Ganga. Wisst ihr, was ein Sterbender unbedingt braucht? Wasser. Und er wollte wollte gerade anfangen, Ganga Wasser zu trinken. Da merkte er, also mein Vorsatz ist ja eigentlich nur zur Regenwolke zu gehen. Und so reckte er sein Schnäblein raus, um ja nicht Wasser zu trinken von der Ganga, weil er der Annahme war, die Ganges gibt nur Befreiung vom materiellen Dasein. Nicht unbedingt Krishna Bhakti. Ihr merkt, ich bin jetzt dabei, die Analogie zu übersetzen. Die Analogie, während der Analogie ist wohl die Wolke. Warum? Weil er eine bläuliche Hautfarbe hat. Und was ist wohl das Blitzen in der Wolke, das den Chaitaka-Vogel nicht abhält, zur Wolke zu gehen, ist sein Dhoti, sein gelber, blitzfarbiger Dhoti. Das ist eine Analogie für das Devoti-Dasein. Der Devoti geht zu Krishna. Der will nicht Grundwasser, also materielles Leben führen. Das erste Beispiel für den Baum, der erste Baum war der Karma-Baum und der zweite Baum und am Fluss eines Flusses, der Befreiung gewährt, war der Jnana. Nicht? Der nimmt nicht Zuflucht bei Karma in Jnana. Der Devoti geht immer zu Krishna. Das ist, wo seine Bedürfnisse erfüllt werden. Er geht nicht zu etwas anderem. Das ist ein sehr schwieriges für uns zu lernen, weil wir eben es gelernt haben, in der materiellen Welt von Krishna getrennt unser Leben zu definieren und auch zu führen. Aber in dem Augenblick, wo man einfach surrendert zu dem Punkt, Krishnas Wunsch oder Krishnas Wille ist erhaben, in dem Augenblick wird unser Leben glückselig, weil Krishna darauf wartet. Und wenn Krishna sieht, hier ist der Devoti, der wirklich mich zufriedenstellen will, dann werden all die Umstände, in denen der Devoti sich befindet, magisch verändert. Magisch verändert. Er ist richtig Magie will man jetzt nicht so gebrauchen, weil das so ein Wort ist, was so voll gefüllt ist im Westen mit drückenden Lasten. Ja, aber es ist wirklich ein Wunder vielleicht. Es ist ein Mirakel, was geschieht. Wir als Devotis müssen uns wirklich fragen, wie wir dieses Prinzip in unserem Leben zur Anwendung bringen. Die Frage, die sich nun stellt, ist, woran weiß man denn, dass man Krishna zufriedenstellt? Das ist eine gute Frage, oder? Wie soll man das genau wissen? Ananda Chaitanya, ich weiß, dass du Krishna zufriedenstellst mit deinem Preaching Service, da in dieser Webpage, wo so viele Leute immer kommen. Kannst du uns da Aufschlüsse geben? Wie weißt du, dass Krishna zufrieden ist? Es ist eine schwierige Frage, ne? Wissen wir, Krishna ist in unserer Nähe. Wir spüren das. Krishna ist in unserer Nähe und wenn wir Krishna zufrieden stellen, dann spüren wir das. Normalerweise sagen uns auch die Devotis. Die Antwort von, ich wusste, Ananda Chaitanya, dass du eine gute Antwort gibst. Das ist tatsächlich so einfach, wie Ananda Chaitanya sagt. Wenn du Krishna zufrieden stellst, findest du sofort ist da so eine Art Erwiderung von Krishna, in dem, dass dein Herz zufrieden wird. Du kannst es richtig spüren im Herzen, dass du im Herzen zufrieden bist und frei von Angst auch. Ne? Wenn du Krishna zufrieden stellst, bist du im Herzen zufrieden und frei von Angst oder Sorgen, die sich ja ergeben, wenn man Dinge in die eigene Hand mitnehmen will. Und man merkt, man kann es nicht regeln. Man kriegt es nicht. Hier ist Pramschreer, die starke nordische Front. Man kriegt es nicht auf die Reihe. Nicht alleine. kann man das verstehen in Schweizerdeutsch? Man kriegt es nicht auf die Reihe. Ja, ja. Das ist also, man wird sofort mit dieser Zufriedenheit des Herzens belohnt, wenn man Krishna zufriedenstellt. Selbst wenn man von einstürzenden Neubauten umgeben ist, also wenn Sachen nicht so laufen, so wie du in dieser Situation einfach zu Krishna läufst. Weil Krishna, das sagte Ananda Chaitanya, also ich wusste, dass du die Antwort weißt. Krishna ist sofort, der ist ja im Herzen da. Und er gibt einem dieses Signal. Das ist so eine spirituelle Zufriedenheit. Man muss vielleicht ein bisschen damit erfahren, diese Zufriedenheit ist anders als zum Beispiel das Gefühl, was man, wenn man eine gute Speise gegessen hat, zufrieden ist. Es ist eine tiefe spirituelle Zufriedenheit und frei von Angst sein. Das merkt man sofort. Krishna selber hat einmal etwas dazu gesagt, wie er zufrieden ist. Und zwar in einer besonderen Situation, Sirangini notiert sich das 10.80.34, kannst du die notieren. Er sagte, ich bin so erfreut mit einer Person, die seinen Guru zufriedenstellt, nach der besten Fähigkeit, die die Person hat. Krishna sagt, ich bin nicht so sehr zufrieden durch jemanden, der einfach nur das Varnashram-System einhält oder Bhushnut-Entsagung auf sich nimmt, wie ich zufrieden bin durch jemanden, der seinen spirituellen Meister zufriedenstellt. Das ist auch ein ganz wichtiges spirituelles Prinzip in unserem Leben, durch das wir Krishnas Zufriedenstellung erreichen können. Krishna so eingerichtet, dass man die Vodis, die ihm lieb sind, wenn man die zufriedenstellt, dann freut sich Krishna darüber. Das bringt ihm. Prabhupada hat einmal gesagt, wenn man einen wohlhabenden und berühmten Menschen, den kann man meistens nicht so direkt erreichen, aber wenn man sein Kind ein Candies schenkt. Kennt ihr das noch? Candies? Oh, Candies. Brauner, schwarzer Candies, so auf so kleinen Bindfaden waren die in der Jugend. Jedes Kind, verteilst du noch Candies im Kindergarten? Macht man das noch heutzutage? Weniger? Das war das Schlimme. Also für ein Candies habe ich meine letzten 10 Pfennige ausgegeben. Als kleines Kind. Die sind so braun so. Irgendwie wird da so ein Faden in irgendwas reingetan und dann kristallisiert das um den Faden. Und dann haben wir immer als Kinder die Candies gekauft. 5 Pfennig kostet der. Das, ach dir. Die moderne Zeit, ihr habt einfach kein Candies. Habt ihr wahrscheinlich gar nicht kennengelernt in eurer Kindheit. Das ist das Beste für ein Kind. Nicht besonders gesund für die Zähne, aber das ist ja Kindern grundsätzlich egal. Kinden Candies gibt, ich weiß nicht, ich habe alles für ein Candies getan in meiner Kindheit. Sogar Töpfe abgewaschen und so. Da wird der reiche Mann, obwohl der könnte auch ein Candies geben. Candies, 5 Pfennig, kostet nichts. Aber wenn er sieht, hier hat jemand sein Kind zufriedengestellt. Ist der Trotter, so lädt einen vielleicht sogar in die gute Stube ein. So ist es, wenn man die Devoti zufriedenstellt, gerade den spirituellen Meister zufriedenstellt, dann ist Krishna sehr zufrieden. Ja, das das ist, was ich euch heute mitgebracht habe. Ich hoffe, ihr kommt nochmal zu meinen Vorlesungen. Ich habe manchmal das Gefühl, die Worldies sind zufrieden, wenn sie was ganz Neues hören, was sie noch nie gehört haben. Darüber haben wir, aber am Jabba-Retreat haben wir viel solche Sachen erzählt. Neue Tipps, wie man das Chanten verbessern kann. Aber ich dachte wirklich, das ist so richtig, dieses Konzept, und so wichtig, dass wir das hören. Weil es ist wirklich so, dass durch Krishna die Dinge geschehen, selbst Wind und Tod und was noch, Regen, sicherlich auch Bankkontos und so weiter. Also alles ist unter seiner Kontrolle. Ein Devotee, der dieses Vertrauen hat und Zuflucht sucht bei Krishna, kann immer auch zufrieden sein. Wie sonst soll man zufrieden werden in dieser Welt? Gut, damit habe ich geendet. Ich denke auch, wenn dieser Punkt da ist, nochmal zum Text zu sprechen, man will Krishna zufriedenstellen, dann passieren weniger Unfälle auf unserem spirituellen Weg. Dies ist ja hier das Drama eines Unfalls, nicht? Also Ajamil, Krishna. Gut. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Madame Mohanji.
Ich habe oft ein bisschen ein Dilemma, wenn ich jetzt zu Krishna gehe. Und irgendwie habe ich mein Problem. Und auf der einen Seite will ich ihn nicht belasten und denke, vielleicht sollte ich ihn einfach nur ebenso zufriedenstellen durch einen Dienst. Und er weiß ja von meinen Schwierigkeiten. Auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie wie ein Kind, also beschrieben, das Kind sollte einfach nicht natürlicherweise zum Eltern gehen, wie was auch immer, sollte er auch zu Krishna gehen. Und was denkst du da? Also ist ein Gebet jetzt spezifisch um ein Problem aufgestellt oder sollten wir wirklich nur Krishna zu Krishna gehen?
Madame Mohan fragt, ich sage das immer für die Recorded, die Recordings. Madame Mohan fragt, wie ist es mit Dingen, die uns belasten, Probleme, die wir lösen wollen. Sollten wir einfach immer nur bemüht sein, nur Krishna etwas zu geben und die nicht um die Lösung unserer Probleme fragen? Oder sollten wir so wie ein Kind sein, das hier gar keine andere Chance hat und immer zu den Eltern geht, mit allen Belangen, also grundsätzlich allen Belangen? Vishwanath Chakravarti Thakur hat mir sehr geholfen, das zu verstehen in einer Erläuterung, das ist, soweit ich weiß, in dieser Zusammenfassung des Bhagavatams, oder des Bhaktirasamrita Sindhus, wahrscheinlich da, die er geschrieben hat. Da spricht er zunächst einmal über, ja, vom Bhaktirasamrita Sindhu, über die Natur von Bhakti, die ja ist, Krishna in einer Weise zu dienen, wie es ihn zufriedenstellt, ohne Karma und Jnana-Verunreinigung, also ohne Wünsche zu haben nach materiellen Fortschritt und nach Erlösung vom materiellen Dasein. Also dieses ganz und gar selbstlose Dienen ist das Idee, wird als Bhakti beschrieben. Vishwanath Chakravarti Thakur fragt dann aber, was ist mit einem Devotee, der jetzt in eine Notsituation kommt, wie zum Beispiel ein Unfall, oder der von großem Schmerz überwältigt wird, wie zum Beispiel dem Tod eines nahestehenden Verwandten, wie der Vater, ne? Und der sich jetzt an Krishna wendet, Hilfe für seinen Schmerz zu bekommen. Und da bricht er jetzt das Prinzip des Bhaktis, weil er ja jetzt Krishna um etwas bittet, statt ihm etwas zu geben, statt ihm zu dienen. Und Vishwanath Chakravarti Thakur, ihr könnt euch das schon vorstellen, sagt, nein, vielmehr ist es natürlich, dass sich ein Devotee in schweren Situationen an Krishna wendet. Weil er hat ja sonst niemanden. Das ist ja so ein Reflex, will ich mal sagen, beim Devotee. Wisst ihr, was mit einem Reflex gemeint ist? Das ist nicht etwas, was man überlegt. Das passiert einfach, wenn der Arzt einen mit so einem Hammer da so, dann reflektiert er das plötzlich. Das ist nicht, dass man das überlegt oder steuert, das passiert einfach. So tut auch kommt die Devotees in so Situation an Krishna. Also, mir ist das mal gegangen, so in einer, ich kannte den Text und ich wurde dann krank und hab dann nicht zu Krishna gebetet. Und dann wurde ich kränker, hab nicht zu Krishna gebetet, weil ich weiß ja, was das Ideal des rein hingebungsvollen Dienstes ist, den man erlangen will. Und dann hatte ich so viel Schmerz im Körper durch diese Krankheit, dass ich gesagt habe, jetzt mir alles egal, ich halte den Schmerz nicht aus. Krishna, leidvoll. Das tut jetzt so weh, ich werde crazy, wenn das so weitergeht, vor Schmerz. Jetzt, also, ich weiß, ich sollte nicht, aber ich habe keine andere Wahl. Please, help me. Habe ich sogar den Gopal Gayatri Mantra gechantet und dabei meditiert, um die Höhe, nicht über die höheren Stufen des hingebungsvollen Dienstes, sondern ich habe ja gehört, das hilft, wenn man krank ist, krankheitfrei zu werden. Habe ich es für materielle Ziele benutzt. Aber ich sah keine andere Möglichkeit. Was soll ich denn machen? Mich vollhauen lassen mit Morphium und oder wie das schmerzstellende Mittel. Das ist auch nicht, ist ja auch, hilft ja auch nicht frei vom Schmerz zu werden, betäubt einen ja nur. Also, und ich habe gedacht, klar, ich kann jetzt nicht anders. Aber ich finde, man sollte das wirklich für Situationen reservieren, wo man nicht ein- und aus kann. Erstmal selber, ja, nur da versuchen, so. Im Grunde genommen kannst du dich auch nicht selber bemühen bei deinem Morgen, wenn alles unter Krishnas Kontrolle ist. Aber ich würde nicht darum beten. Ich würde einfach sagen, Krishna weiß schon Bescheid, ich hoffentlich. Und so. Es geht also wirklich um diese Situation, wo besonders sind, wo du wirklich wie so ein Kind auch sein kannst. Du bist ja nicht mehr wie so ein Kind. Also deine kleine Tochter Sundari, für die ist es natürlich, dass sie immer, dass sie quäkt, wenn irgendwas ist und sich an dich wendet oder an Chitra. Aber du bist ja nicht so wie ein Kind mehr. Also nur in solchen Umständen halt, wenn es nicht anders geht, dann werden wir auch wie Kinder. Param Shreyaji.
Du sprachst von diesem Käfer, der Heroin rumwühlt. Die Wirkung so, also gar nicht mehr beeinflusst wird.
Ja, resistent ist, ja.
Jetzt könnte man schlussfolgern, vielleicht sollten wir auch vom Kali-Yoga-Einfluss uns so gewöhnen.
Alles machen.
Hare
Krishna. Wir sind keine Heroinkäfer. Wir haben Bewusstsein. Wie sagst du nochmal? Dann können wir uns. Paul Schreer hat immer sehr gute Punkte. Also mit einem. Du musst mir helfen, die Logik zu sehen. Ja?
Als ich das so gehört habe, habe ich gedacht, wir müssen uns einfach so an das Kali-Yuga gewöhnen,
ja.
Diese ganzen Plakate und so weiter, dass wir nachher so immun werden.
Und wie? wie gewöhnen wir uns da dran? Was schlägst du vor als Sadhana? Also nur um das jetzt um das jetzt. Du hast eine Idee? Nicht ablenken, nicht?
Für mich ist das, also der Heroin-Cache ist ja nicht, das Heroin, ist nicht, dass das Heroin nicht mehr reingeht. Der ganze Körper ist durchdrungen von diesem Heroin.
Ja.
Der explodiert ihn auf, das ist wahrscheinlich sogar in seinem Gen.
Ja.
Aber das ist einfach normal für ihn.
Ja.
Und eben diese Logik wäre dann, dass wir werden völlig durchdrungen von Kali Yuga, aber wir fühlen uns wohl. Aber das ist ja nicht, was wir wollen.
Das ist ja nicht, was wir wollen. Ja. Die Analogie ist da also nicht übertragbar. Nicht? Analogien bringen immer nur so ein. Ein Punkt, und der Punkt ist, dass uns das hier das nicht auffällt, aber wenn du vom Kali Yuga durchdrungen bist, dann zerrst du wie ein Dog. Also nicht wie der Heroinkäfer. Ach, oh, Krishna. Beim Bangurahai war das so, der kam vom Japa Retreat und hat diese Umzüge gesehen und hat geweint. Bis er zu Jagannath war, weil ihm ist aufgefallen, die Leute saffern und denken, das ist Glück. Das ist ihm so aufgefallen, aber nicht jetzt intellektuell, der ist nicht besonders, der ist genau wie ich, so ein intuitiver Mensch. Dem ist das so reingefallen, wie die saffern, dass der geweint hat. Also nicht, weil er denkt, er ist ein großer Devote, ihm ist das einfach so reingefahren. Er denkt, mein Gott, was ist mit den Leuten? Das Kali Yuga, also ja. Aber wir müssen schon ein bisschen resistent werden. Das ist wichtig. Als ich vom Japa Retreat kam, ich habe einfach mal, was ein Devotee haben muss, ist so ein bisschen seine, Rolf, ich habe dich gesehen, du bist der Nächste mit der Frage. Wir müssen so ein bisschen so unsere feinstofflichen Panzer anziehen. Das habe ich halt nicht gemacht. Ich kam völlig unvorbereitet in Basel gelandet. Da habe ich gleich als erstes so ein inspirierendes Gespräch führen müssen. Dann hat es mich da einfach erwischt. Ich hatte nicht meine Rüstung an. Nicht? Man muss seine Rüstung anziehen, seine feinstoffliche Rüstung. Sonst kann man nicht predigen, sonst kann man das nicht aufrechterhalten. Sonst bleibst du besser Bhajanarandi. Wie man sich isolieren kann, ist, indem man einfach weiß, okay, ich gehe jetzt durch Kali Yuga. So geht's einem ja doch. Hier in Zürich gibt's ein Viertel bei einem Schreer, das heißt Niederdorf. Da machen wir manchmal Kirtan durch. Nicht? Und wenn du allein so durch Niederdorf, das ist so das Vergnügungsviertel der niederen Genüsse. Das haben die schon richtig ausgedrückt. Nicht? Das ist so das Niederdorf. Da geht's so nieder. Das haben die schon richtig gemacht, die Stadtväter da. Und wenn du da durchgehst, dahin dann aus den Fenstern prostituiert mit ihren Freiern, und das ist so eine laszative Atmosphäre, dann tust du einfach beim Kehr, dann sagst du, okay, junger Mann, jetzt gehen wir durch Niederdorf. Bulidoba. Und dann gehst du halt, jetzt vertiefe ich mich so auf den heiligen Namen, und dann macht mir das auch nichts aus, dann kann alles meinetwegen geschehen. No problem. Das stellt es einfach so ein bisschen, das ist, jeder weiß das. So einen kleinen Schalter. Das haben Leute auch in der Welt. Ich weiß, wenn Frauen heutzutage müssen diesen Schalter haben, wenn die durch die Welt gehen und sie werden so angegafft von Leuten mit unanständigen Blicken, dann muss die Mataji im Inneren so einen Schalter haben, klack, und so eine Das weiß jeder kultivierte Mensch. So ein kleines Schild um sich bauen und dann da durchgehen. Also alle Menschen, Frauen sind normalerweise sensibler und intuitiver, und besonders sensible und intuitive Menschen müssen wissen, wie sie dieses anstellen. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Dass jeder von uns macht das mehr oder weniger automatisch. Und so geht man halt durch Kali Yuga. Nicht? Man weiß. Ich weiß. Wir sind in neulich sind wir wo gelandet? In New York. Und das ist ja auch so eine Stadt, wo einfach eine moderne Großstadt ist. Ich habe schon gemerkt, das Flugzeug ging dann so runter und da glühte Manhattan auf unter uns. Schon habe ich einfach gedacht, Krishna, jetzt gib mir bitte den Brandschutz. Ich bin hier, um eine Mission zu erfüllen. Und dann ist das Punkt auch da und dann geht man da durch und sieht gar nichts. Was ein Rolf hat die letzte Frage.
Etwas eingefallen, ich weiß nicht, ob es passt, aber wenn ein Mensch in die Mitte des Ozeans fällt, dann ertrinkt er ziemlich schnell, während der Fisch im selben Ozean glücklich hin und her schwimmt. Mhm. Und so sind alle Menschen im Kali Yuga am Untergehen, während der Devoti glückselig draußen chantet und Straßen.
Gute Analogie, ja, der Devoti ist da, kann sich wie ein Fisch im Wasser fühlen. Ne? Das habe ich auch gemerkt. Wir hatten so nice gechantet und danach haben wir die Bodhis mitten in diesem Platz, wo so ein Stuhl aufgestellt. Zuerst wollte ich mich gar nicht da hinsetzen. Hier setze ich mich doch nicht hin. Und dann habe ich aber gedacht, well, warum nicht? Ich chante, bin im Krishna-Bewusstsein, Hare Krishna, Hare Bol. Und wir waren glücklich mitten auf dem Platz. Da haben sie sich auch noch so nett vor mich hingesetzt und dann haben wir über spirituelle Fragen diskutiert. Nicht? Und wir haben gedacht, ja, hier könnten wir jetzt eigentlich auch rasten. Mitten auf dem Marktplatz. Weil jetzt für uns ist es eben der Ozean der Schwierigkeiten, wird so klein wie das Wasser im Hufabdruck eines Kalbes, wenn man im Krishna-Bewusstsein ist. Hare Krishna.